Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Herzlich willkommen zur Sendung Stimmen hier auf Radio OKJ. Mein Gast heute ist Nikolas Schmer. Ich habe jetzt Nikolas gesagt, wegen dem Doppel-A in deinem Namen.
Das ist tatsächlich immer so, da fragen mich immer Leute, also ich muss dazu sagen, mein Name wird auch ein bisschen komisch geschrieben. Das ist N-I-K-O und dann L-Doppel-A-S. Und da sind auch viele Menschen immer verwirrt und fragen, spricht man jetzt das A lang? Und dann sage ich immer, nein, das ist ganz normal, Nikolas, so ein bisschen wie Nikolaus, bloß halt eben nicht mit U, sondern mit Doppel-A. Also vielleicht war das jetzt auch als Erklärung gar nicht so gut, aber...
Nikolas.
Das habe ich auch oft gehört. Aber ich muss dazu sagen, dass mittlerweile, das sind so viele Versionen dieses Namens entstanden, da ja. Ich bin auch immer für kreative Alternativen offen, ne? Das ist
schön. Kreativ ist eh was ich mit dir verbinde. Denn du bist ein kreativer Mensch und ein Kulturmensch.
Das stimmt, das haben wir auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen gemeinsam.
Ne? Und ein Musikmensch.
Ja, ein bisschen. Uns verbindet ja kreativ und musikalisch ja dann doch sehr viel. Auch beim Stichwort musikalisch natürlich, dass wir beide irgendwie durch den Knabenchor der Jener Philharmonie, in dem wir auch beide gesungen haben, da auch zusammen aufgewachsen sind. Ich meine, ich erinnere mich an diese Situation, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe und du nach einem anderen Kind gesucht hast. Das war so meine erste Begegnung mit Tim im Knabenchor. Da war ich, glaube ich, wie alt war ich dann? 9? Mhm. Und du musst demnach 14 gewesen sein.
Guck mal, so ist es, ja, ne? 2007 war das.
Da schwelgt man dann doch auch ein bisschen in Erinnerung, ne? Ja, das ist das, was uns primär verbindet, einfach weil wir uns über diesen Chor auch echt gut kennen mittlerweile und ja auch schon lange kennen. Ich meine, wie habe ich letztens erfahren, du singst schon seit 21 Jahren damit, das ist schon auch eine Wucht. Also das habe ich noch nicht geschafft. Ich habe nach dem 14. Jahr aufgehört und habe so ein bisschen die Position gewechselt, aber das ist auf jeden Fall eine der Sachen, wo ich immer dich auch mit verbinde im Kopf, weil das einfach, glaube ich, so der Starterpunkt war, sowohl in deinem musikalischen Leben als auch in meinem musikalischen Leben und darum sich halt eben sehr vieles dreht, bei dir und bei mir, also gleichermaßen, glaube ich.
Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die wir hier in der nächsten Stunde miteinander besprechen können. Ganz, ganz viele Sachen. Wir müssen gleich einfach mal vorne anfangen. Denke ich.
Machen wir das eigentlich chronologisch oder picken wir einfach irgendwas raus? Weil ich glaube, das ist so eine lange Zeitspanne.
Also komplett chronologisch wird schwierig, aber so einen kleinen Überblick, damit wir alle dich erstmal ein bisschen kennenlernen.
Ja, gern.
Da würde ich schon vorne anfangen. Als allererstes würde ich dann aber erstmal noch ein Stück Musik spielen.
Gerne.
Hast du da irgendeinen Wunsch?
Ich glaube, ganz chronologisch können wir da nicht machen, oder?
Musikalisch wird es schwierig.
Musikalisch-chronologisch wird es schwierig. Aber vielleicht nehmen wir doch eins der Stücke aus diesem Jahr, das Refrain-Programm. Vielleicht können wir auch später erklären, worum es sich handelt. Ja. Und vielleicht lassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal so ein bisschen einfach nur die Musik auf sich wirken, bevor wir erklären, was das für ein besonderes Projekt war irgendwann später.
Machen wir. True on this Shining Night haben wir gehört von Morten Lauritzen, gesungen von einem Chor, der nennt sich Refrain.
Ja, der nennt sich Refrain, das ist was ganz Neuartiges, also jetzt nicht in seiner Form, ich meine Chöre gibt es gerade in Jena auch echt viele und in der Umgebung natürlich auch, aber in dieser Form ist dieser Chor dann doch auch was Besonderes. Tim hat da auch mitgesungen im Bass und mein bester Freund und ich, und da kommen wir eigentlich wieder auf den Knabenchor, ne? Das ist eigentlich so unser ständiger Begleiter, egal wohin wir musikalisch eigentlich reisen, ist immer der Knabenchor der Jener Philharmonie eigentlich so im Hintergrund die treibende Kraft, die uns ja sowieso dazu gebracht hat, an der Musik dran zu bleiben, aber mein bester Freund und ich haben uns irgendwann bei einem, wir sagen, das nennt man ja eigentlich Schnapsidee, aber er sagt immer, das war eine Weinidee, weil Erik und ich trinken dann doch auch sehr gerne Wein und bei solchen Abenden entstehen dann eigentlich immer coole Ideen, wo man meistens dann aber sagt, ach komm, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so und gucken, weil wir das mal realisieren können und meistens wird da nichts raus. Und dieses Mal irgendwann, keine Ahnung, 2021, glaube ich, Anfang des Jahres, haben wir auch in so einer Weinidee eben in unserem Kopf ein bisschen sinniert und sind auf die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch aus allen unseren Freundeskreisen die musikalischen Menschen zusammenlegen in eine Gruppe und dann einfach mal gucken, was daraus passiert. Mal die Menschen erstmal fragen, habt ihr Bock, irgendwie so ein Projekt einfach zu starten, ohne dass es jetzt dafür zum Beispiel eine finanzielle Spritze am Anfang gibt, sondern einfach zu sagen, habt ihr generell Bock, mit uns Musik zu machen? Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr als Vorbereitung, proben das zusammen, legen uns ein Programm zusammen, überlegen uns, wo wir hinfahren und dann machen wir eine kleine Probenfahrt, putzen nochmal das Programm so richtig und machen dann einfach ein oder zwei Konzerte am Ende. Und das war so die primäre Idee. Und da hatten wir eben Glück, dass wir so viele Leute kennen, aus dem Knabenchor, und Erik hat da eben noch aus dem Unichor in Leipzig auch noch ein paar gute Bekannte, die dann auch dazugestoßen sind und gesagt haben, natürlich haben wir Bock. Und einen guten Freund, der auch im Knabenchor gesungen hat, aber eigentlich in Leipzig ansässig ist und im Bandhauschor singt mit seiner Freundin zusammen. Und die haben wir natürlich auch ein bisschen ins Boot geholt. Und so ist so eine kleine, feine Gruppe aus 16, glaube ich, ne? 16 SängerInnen entstanden, die eben dieses kleine Programm, was aber auch nicht einfach war, sich zusammengearbeitet hat und auch als Gruppe so richtig schön, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich zusammengewachsen ist. Und ich glaube, das Ergebnis kann man auch gerade in solchen Stücken, wie jetzt das eben gehörte, doch auch sehr gut ins Ohr kriegen.
Zur Wahrheit gehört ja aber auch, dass jemand das Ganze anleiten muss, das Ganze proben muss, und da kommst du ins Spiel. Du studierst Chordirigat oder Chorleitung in Weimar?
Ich habe Chordirigieren studiert tatsächlich, also das ist auch jetzt relativ frisch, dass ich es nicht mehr mache. Also wie gesagt, durch den Kramchor bin ich irgendwie an die Musik rangekommen und habe mir immer dann unsere Chordirektorin vorne angeguckt, die Berit Walter, das ist ihr Name. Die ist in Jena natürlich auch, also jetzt bekannt, weil die auch in der musikalischen Welt, gerade was die Chorarbeit angeht, auch in Thüringen sehr viel mitmischt und in sämtlichen Jurys sitzt und auch in vielen, vielen Kommissionen. Und habe sie immer so ein bisschen beobachtet und fand das eigentlich ganz cool, was sie da gemacht hat, und hatte irgendwie immer den Wunsch, sowas in die Richtung will ich auch machen, und habe mich irgendwann mit ihr zusammengesetzt und sie gefragt, ja, wie bist denn du dazu eigentlich gekommen? Und dann hat sie mir das so ein bisschen erklärt und hat gemeint, ja, du solltest dich aber langsam ranhalten. Es war so, glaube ich, mit 15 oder mit 16, wo ich meinte, ja, doch, mein Wunsch ist schon, Dirigent zu werden. Und sie meinte, ja, du musst aber dann dich langsam ranhalten, weil sowas sollte man früh anfangen, und nimm Dirigierunterricht und guck einfach, dass du alles abkriegst, was irgendwie dirigentisch geht. Und bis heute bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mir auch die Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel mit dem Männerchor immer mal zu proben, wenn sie nicht da war. Und das hat natürlich am Anfang, das war eine Riesenaufregung. Das sind so die Freunde, die man kennt, die man tagtäglich fast sieht. Und die plötzlich anzuleiten und sich zu überlegen, wie mache ich jetzt eine Probe, das ist am Anfang total überfordernd. Weil irgendwie auch mit Klavier spielen und gleichzeitig und singen und denen anleiten und sagen, was sie machen sollen, das ist am Anfang eine totale Überforderung. Auf Neudeutsch würde man sagen, ein bisschen Brainfuck, auch sofern man das jetzt in so einem öffentlichen Raum auch sagen kann. Und dann irgendwann war der Wunsch da, doch, das will ich jetzt auch als Studium machen, um das dann später beruflich ausüben zu können, weil das ist einfach eine echt wirklich coole Arbeit. Und ich habe dann mich ein bisschen auch erkundigt, wo so die Anlaufstellen dafür sind, und hatten eben Glück wieder durch den Knabenchor, dass Berits Amtsvorvorgänger ist jetzt, na, was heißt jetzt, der ist schon einige Zeit, aber Professor für Chordirigieren in Weimar, an der Musikhochschule in Weimar. Liegt natürlich recht nahe, dass ich mich dann bei ihm auch vorgestellt habe und gefragt habe, wie sieht's denn aus? Und er meinte, ja klar, komm vorbei, stell dich mal vor, dirigier mal ein bisschen was und dann gucken wir mal zusammen. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung dort gemacht und habe den Platz dann bekommen für Chordirigieren und habe dann dort 8 Semester lang studiert, von 2018 an bis eben dieses Jahr im Mai, wo ich mein Abschlusskonzert gemacht habe, auch wieder in Jena, auch wieder mit Leuten aus dem Knabenchor. Also wie ihr seht, das zieht sich eigentlich die ganze Zeit durch, und jetzt studiere ich gerade seit Oktober im Master Orchester dirigieren, weil das eigentlich mein primärer Wunsch war. Aber ich dachte mir, so ein bisschen Chormusik, mein Gott, ne, kann man ja auch mitnehmen. Das ist ja eine echt coole Arbeit, und als Orchesterdirigent kommt man sowieso sehr oft dazu, mit Chören zu arbeiten, weil alle großen Sachen, wie zum Beispiel Beethovens 9. oder An die Freude oder sowas, hat ja alles im Chor. Und dann sollte man, glaube ich, schon wissen als Dirigent, was man mit dem Chor überhaupt machen soll.
Wo liegen da die Unterschiede zwischen Chordirigieren und Orchesterdirigieren?
Also primär sind die Unterschiede gar nicht so groß. Das ist natürlich das Ensemble, das ist ja klar. Also man hat im Orchester ein breit gefächerteres Repertoire an Instrumentalstimmen oder an Stimmen generell, die man eben unter einen Hut bringen muss. Und andererseits ist die Reaktion des Ensembles oder die Arbeit mit dem Ensemble eben schon eine andere, weil die meisten Instrumente, oder was heißt, die meisten, alle Instrumente produzieren den Ton ja selbst. Also das spielst du und hast natürlich zum Beispiel als Bläser ja auch einen Ansatz oder musst ja auch mit deinem Atem umgehen können und mit der Stütze, mit dem Zwerchfell, mit der Muskulatur viel arbeiten, aber du hast da eben nicht dein Instrument in dir drin. Das heißt, wenn du mit dem Chor arbeitest, ist das Dirigat darauf angelegt, dass du viel mehr die körperliche Arbeit unterstützt eines Sängers, einer Sängerin, weil die ohne diese Anleitung von vorne, ohne diese Stütze, ohne das Atmen, ohne das alles, dann funktioniert die Stimme nicht. Und andererseits ist auch eben ein Orchester ein viel größerer Apparat meistens. Und dadurch, dass die Instrumente so unterschiedlich gestaltet sind und auch unterschiedlich ansprechen. Also eine Geige spielt sich ganz anders als eine Posaune oder eine Tuba. Und das ist eben eine ganz andere Arbeit, all diese Instrumente zusammenzubringen. Nicht nur das Zusammenspiel, sondern auch das musikalische Zusammenspiel, dass man die anleitet und dass man denen auch ein bisschen Informationen, nonverbale Informationen gibt, wie sie jetzt spielen sollen. Und im Chor hast du eben auch viel Vokales. Das heißt, du arbeitest an einer ganz anderen Ebene auch mit Text. Du arbeitest an einer ganz anderen Ebene auch mit Linien, mit Passagen, mit Atem. Also das unterscheidet sich schon in dessen, dass man auch meistens, wenn man jetzt im Studium ist zum Beispiel, auch keine Profiköre vor sich hat, sondern eben auch Laienchöre. Und das soll jetzt auch überhaupt nicht abwertend klingen, sondern mit Laienchören arbeitet man eben anders, weil man dann viel mehr Tipps geben muss und auch geben sollte, wie auch zu singen ist. Und das hast du mit so einem Orchester zum Beispiel nicht. Das sind meistens alles Profis, denen erkläre ich jetzt nicht, wie sie einen Ansatz haben für eine Trompete, sondern das sind mehr musikalische Dinge, also mehr gestalterischer Natur, während du wirklich im Chor mehr an der Produktion der Musik arbeitest, schon vom Körper aus.
Du hast gezielt über professionelle Musiker auch gesprochen. Wie war das für dich, als du das erste Mal, sag ich mal, vor Profis standest, vor einem Profi-Orchester, wo man sagt, okay, die schauen sich das vielleicht einmal irgendwie zu Hause an, dann spielen die das halt einfach vom Platt irgendwie das Stück, ohne, die brauchen jetzt nicht 20 Stunden Übung, einfach um eine Melodie spielen zu können oder sowas. Ist das ein anderes Reagieren? Geht man dann auch anders auf die Leute ran? Hat man da einen anderen Respekt vor?
Definitiv. Also ich würde sagen, nicht unbedingt einen anderen Respekt. Dadurch, dass einfach natürlich Mensch ist Mensch. Und trotzdem merkt man eben, dass diese Menschen das jetzt nicht rein aus Freizeitgründen machen. So wie die meisten Chöre oder jetzt in dem Fall die drei Chöre der Philharmonie, die ich betreue, da merkt man, das hat eben einen Freizeitcharakter. Und da muss man auch ein bisschen manchmal sparen, was den eigenen Anspruch angeht, einfach weil man sich immer wieder ins Gewissen rufen muss oder ins Gedächtnis rufen muss, diese Menschen kommen hier, um Freude zu haben und Musik wirklich zu machen, weil sie das aus eigenen Stücken in ihrer Freizeit machen wollen. Wohingegen bei einem Profi-Orchester, sie sitzen da und sind in einem Tarifvertrag gebunden und haben eben, das ist ihr Job, das machen sie. Das heißt, sie haben auch gar keine Wahl manchmal. Und das merkt man manchmal auch. Also mit Profis muss man dahingehend anders arbeiten, dass die natürlich alle, sie haben ihr Instrument studiert. Sie wissen, wie es funktioniert. Die meisten Stücke, die wir im Unterricht machen, wenn ich jetzt vor einem Orchester stehe im Rahmen der Uni, dann das sind meistens Stücke, die spielen die immer wieder. Also sie kennen die Stücke sehr gut. Und deswegen sollte man einfach schauen, dass man irgendwie gerade Profis dazu animiert, immer wieder diese Stücke nochmal neu sich anzuschauen oder auch während der Probe nochmal diese Stücke neu zu entdecken, weil ansonsten spielt sich das einfach ein bisschen ab. Wohingegen jetzt zum Beispiel bei Laienchören einfach die Freude sehr oft da bleibt, das merkt man jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit, wenn Stücke immer wieder kommen im Weihnachtsprogramm, die einfach essentiell sind, weil sie einfach traditionell sind, da merkt man einfach immer wieder, dass man gerade Laien dann doch besser dazu animieren kann, neue Freude zu entwickeln, als vielleicht ein Profi, der dieses Stück jetzt zum 15. Mal spielt.
Fröhliche Weihnacht überall.
Ja, zum Beispiel. Das sind dann solche Stücke, die da sieht man immer wieder auch gerade bei den Jungs im Knabenchor, gerade bei den Männern hinten, die mögen diese Stücke total, auch wenn man sie jedes Jahr singt, aber das hat irgendwie einen gewissen Reiz, weil das einfach, man kennt's. Man kennt's, aber das ist nichts Negatives, dass man es kennt, sondern es ist was sehr, sehr Positives. Es ist irgendwie was, so ein Ankerpunkt, wo man im Programm weiß, das ist vielleicht auch ein Stück, worauf ich mich freue, weil da gibt es eine Stelle, die singe ich jedes Jahr immer gern wieder, von der kann ich nicht genug bekommen. Ja, wenn jetzt der Bass zum Schluss da runtergeht in die untere Oktave oder so und dann nochmal ein bisschen mehr Wumms gibt. Aber ich will damit gar nicht sagen, dass das Profis sich abspielen, überhaupt nicht. Gerade bei der Jena Philharmonie, die ich an dieser Stelle auch extrem loben muss, als wirklich flexibles und mittlerweile auch sehr junges Orchester, und das hört man auch, die sind einfach anders gepolt, in dem Sinne, dass die wirklich filigraner auf das reagieren, was man vorne macht. Also ich habe jetzt die letzten Male in Orchesterproben nicht nur gesehen, sondern auch selber ja beim Dirigieren gemerkt, dass man wirklich extrem viel mit den Händen gestalten kann und auch gestalten muss, weil die sehr feinfühlig einfach reagieren. Also wenn man auch wirklich größer schlägt und auch etwas härter schlägt, dann spielen die auch größer und härter. Und das ist natürlich was, wo man sich selbst auch ein bisschen trainieren muss in Zurückhaltung oder manchmal mehr geben. Und das ist alles auch, also geben und nehmen, und das lernt man gegenseitig. Also das Orchester lernt von einem im besten Fall, und andersrum lernt man auch von einem Orchester sehr viel, weil einfach Profis mit ihrer Erfahrung, die sie natürlich gesammelt haben über Jahre, einem auch sehr viel geben können. Also die geben auch einem extrem viel Feedback dann auch am Ende. Das hätte ich von ihnen mehr gebraucht oder das an der Stelle hat mir ihr Einsatz besonders gut gefallen, weil sie mich mit abgeholt haben. Gerade wenn es Orchestergruppen sind, die man jetzt nicht so oft auf dem Schirm hat, zum Beispiel Kontrabässe, die sitzen von meiner Seite aus gesehen rechts hinten und die hat man meistens nicht im Blick. Oder so ein Instrument wie Kontrafagott. Und das gibt aber Stellen, da sind diese Instrumente so essentiell wichtig und dann kommen die Lehrer auf einen zu und sagen, hast du das Kontrafagott jetzt angeguckt? Und ich so, nee, habe ich jetzt nicht. Na, dann guck's mal bitte an, weil das ist der wichtigste Einsatz in diesem Stück für dich. Also solche kleinen Feinheiten, das hat man eben im Chor nicht, weil man hat eben meistens nur diese vier Stimmgruppen, Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und die singen meistens auch zusammen. Natürlich, das sind alles Individualstimmen und dahingehend ist natürlich die Arbeit mit dem Chor mehr da, die zusammenzubringen als Einklang, wohingegen im Orchester eben meistens das Auge im Detail liegt, dass man eben die Instrumentengruppen, die sehr viel unterschiedlicher sind als ein Chor, eben da versucht zusammenzubringen. Nicht nur musikalisch, sondern auch einfach menschlich.
Wollen wir mal noch ein Stück Musik hören?
Gern.
Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, oh Gott, an der Stelle, es gibt so viel schöne Musik, die an dieser Stelle nicht ungespielt bleiben darf, tatsächlich. Ich finde, an dieser Stelle ist doch ein Stück Chorsymphonik gar nicht so schlecht. Und ich würde jetzt einfach aus Gründen der Bekanntheit nicht die Beethovens 9. nehmen, weil man die dann doch sehr oft hört. Aber ich glaube, gerade zur Weihnachtszeit ist vielleicht der Anfang des Weihnachtsoratoriums gar keine schlechte Idee. Ich habe letztens einen Artikel gelesen vom NDR, wo drin stand, dass das Weihnachtsoratorium tatsächlich das bekannteste Weihnachtsstück ist und dass es viele Leute gibt, die ohne damit nicht auskommen. Fand ich einen sehr spannenden Gedanken.
Jauchzet, frohlocket, Weihnachtsoratorium, Johann Sebastian Bach.
Das ist zum Beispiel, das ist mein persönliches fröhliche Weihnacht überall. Ja. Das ist so ein Stück, ich habe da mit sehr vielen SängerInnen gesprochen, die mir gesagt haben, Alter, ich kann das Stück nicht mehr hören. Weil es kommt jedes Jahr, natürlich, ich hatte eine sehr lustige Begegnung mit bei uns im Kammerchor in Jena, bei der Jena Philharmonie singt ein Brasilianer. Der war ganz begeistert vom Weihnachtsoratorium und meinte, das ist ja total cool, dass ihr das macht. Wo ich meine, naja, aber in Thüringen ist das tatsächlich jetzt nicht in dem Sinne nichts Besonderes, aber halt, Jede Gemeinde macht ihr Weihnachtsoratorium. Und der war dann so ganz begeistert, so echt wirklich. Und ich so, ja, das ist bei uns eben Tradition, dass man Bachs Weihnachtsoratorium zu Weihnachten aufführt. Und deswegen, glaube ich, ist das für viele Menschen so ein Stück, wo die sagen, nicht schon wieder. Aber ich muss sagen, ich kann mich an dem Stück auch einfach nicht satt hören, weil das ist einfach, das versprüht so viel Freude. Ist auch wirklich schwer für mich, da ruhig zu bleiben. Also das ist so ein bisschen wie vergleichbar, weiß ich nicht, wenn jemand gerne ein Lied von Led Zeppelin mag und das eben hört beim Autofahren, dann ist das eben, das ist meine Automusik.
Jetzt sitzt mir hier gegenüber also ein Mitte-20-Jähriger, der sagt ja, Johann Sebastian Bach, das rockt richtig. Wie kommt es dazu? Wie ist dein Weg dahin eigentlich gewesen? Woher kommt deine Leidenschaft für Musik, für so eine Musik?
Also ich bin schon damit aufgewachsen, meine Eltern sind zwar keine MusikerInnen, also nicht beruflich, aber beide dann doch irgendwie so, dass sie sagen, ich höre gerne Musik in meiner Freizeit. Und meine Mama hat da eine andere Linie eingeschlagen, das ist zum Beispiel viel Popmusik oder viel, sagen wir mal, so ein bisschen romantischere Popmusik wie Celine Dion oder sowas. Also damit bin ich auch aufgewachsen. Mein Papa hört eben neben solchen Sachen wie Phil Collins, was ich auch, also eben immer, wenn ich irgendwo ein Lied von Phil Collins höre, ist das für mich Kindheit. Oder was gibt's denn noch?
Ja, Think Twice.
Und siehst du da schon auch ein bisschen Vorwegnahme in Venezuela, just Another Day in Paradise, also dass ich auch hier im Paradies lande, hatte ich damals auch noch nicht gewusst, aber ist auch, finde ich, eine lustige Brücke eigentlich. Und mein Papa hört aber eben gern zum Arbeiten, wenn er zu Hause Homeoffice macht, gerne zum Beispiel Klavierkonzerte von Beethoven oder Symphonien von Bruckner. Na gut, nee, Bruckner, das war mein Tipp an ihn, aber zum Beispiel auch Symphonien von Beethoven oder solche Sachen oder auch Mozart. Und ich hatte als Kind Kassetten, da war die kleine Nachtmusik von Mozart drauf und die habe ich so oft abgespielt, dass das irgendwann, du kennst das, ne, bei Kassetten, die leiern halt irgendwann total aus und dann konnte man die da auch nicht mehr abspielen. Das heißt, irgendwie war klassische Musik schon immer so ein bisschen in meinem Leben drin. Und das allererste, woran ich mich erinnere in Deutschland, was ich mir gekauft habe, war eine Orgel-CD. Und das mit 7. Also, weiß ich nicht. Vielleicht würden jetzt Bekannte von mir sagen, ja, du warst halt schon immer irgendwie ein Opa. Aber irgendwie, weiß ich nicht, diese Art von klassischer Musik oder von ein bisschen auch, vielleicht nicht unbedingt sakral, aber so mächtige, das hat eben klassische Musik an sich, die hat so eine gewisse Macht. Also es ist schon mächtig, ohne jetzt allmächtig zu sein, aber es hat doch schon was, finde ich, was Tiefes. Und das hat mir eben schon immer gefallen. Und seitdem ich im Knabenchor singe, ist natürlich die Beschäftigung mit klassischer Musik irgendwie, da kommt man nicht drum rum. Ne? Also selbst wenn man es wollte.
Du hast gerade gesagt, mit 7 erste Orgel-CD in Deutschland gekauft. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen?
Mit sieben. Also ich bin gerade 7 geworden, da sind wir nach Deutschland gezogen. Also quasi 2 Wochen bevor wir umgezogen sind, bin ich 7 geworden.
Direkt hier nach Jena?
Mhm, genau, direkt nach Jena.
Wie bist du dann in den Knabenchor gekommen?
Ich war in der zweiten Klasse, also ich bin erst in die zweite Klasse nach Deutschland gekommen. Ich habe quasi noch meine erste Klasse in Venezuela gemacht. Das hatten wir noch gar nicht. Ne? Also ich komme eigentlich ursprünglich aus, ich bin ein gebürtiger Caraqueño, also ein Hauptstädtler sozusagen. Und mein Papa hat über die Humboldt-Stiftung hat er einen Mann kennengelernt, der in einer Arbeitsstelle angeboten hat in Jena am Klinikum. Weil mein Papa ist Biologe, also Neurobiologe und hat eben jetzt eine Anstellung als Neurobiologe am Klinikum. Und deswegen kam quasi die Verbindung zu Jena. Und in der zweiten Klasse kam irgendwann Frau Walter, also die Chordirektorin, zu uns in die Klasse und hat eben sich einmal die Jungs rausgepickt und hat uns sozusagen ein bisschen angeworben, also hat Werbung für den Knabenchor gemacht und mit uns auch, glaube ich, ein Stück gesungen auf dem Flur. Das war ganz witzig, weil es gab keinen Raum für sie, deswegen saßen wir auf solchen, es gab früher so diese Schulen, du warst ja auch auf der Heine-Schule, ne? Da gab es doch in den Fluren solche Holzbänke mit Tisch, wo man sich hinsetzen konnte. Da saßen wir alle Jungs zusammen und sie hat sich halt eben die Jungs nach und nach auch ein bisschen angehört und die Jungs, wo sie gesagt hat, oder die sie gefragt hat, habt ihr Bock? Und die auch gleich gesagt haben, ja, könnte ich mir vorstellen, hat sie sich dann noch ein bisschen da behalten. Und da war ich eben dabei und ich glaube, ich war aus meiner Klasse der Einzige, der am Ende übrig geblieben ist. Und so hat das angefangen. Irgendwie, weiß ich nicht, die hat mich da auch ganz gut abgeholt. Jetzt einfach, weil ich glaube, singen, wie gesagt, also in Venezuela singt man so viel, ist eigentlich eine sehr vokale Kultur. Also man singt viel im Kindergarten und dann auch in der Schule. Wir haben dann jeden Morgen, bevor wir den Unterricht angefangen haben, haben wir die Nationalhymne gesungen. Und deswegen ist Gesang schon dort auch was sehr weit verbreitetes. Also das ist nicht so wie hier, dass man das wirklich nur Musikunterricht macht und vielleicht unter der Dusche oder mal sich irgendwie trifft und dann oder in den Chor gehen muss dafür, sondern du kannst dort halt überall singen. Und du hörst überall auch Musik und auf der Straße ist dann überall Musik. Das ist schon sehr, sehr was Prägnantes in der Kultur. Und deswegen, glaube ich, hat mich das gar nicht so krass. Also es war jetzt nichts Neues für mich in dem Sinne. Es hat mich einfach sehr gut abgeholt.
Gab es für dich da sprachliche Schwierigkeiten?
Ja, total.
Also du warst ja gerade mal 2 Jahre in Deutschland und dann singen. Auf Deutsch ja vor allem?
Also tatsächlich, als ich im Knabenchor dann angefangen habe, also wirklich im richtigen Knabenchor, wir haben immer einen Vorbereitungskurs quasi, das nennen wir Vorkurs. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, wann ich Deutsch gelernt habe. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass das war nicht in der zweiten, das war in der dritten Klasse, wo Frau Walter rumkam. Aber da war ich ja auch erst ein Jahr da. Aber irgendwie habe ich in diesem Jahr ganz gut Deutsch gelernt, sodass es dann eigentlich auch kein Problem war, Deutsch zu singen. Und ich meine, das ist dann auch alles als Kind, glaube ich, auch viel einfacher als Erwachsener. Also wenn du da mitten in so einem jungen Alter hierher kommst, dann lernt sich die Sprache auch leichter. Deswegen, nee, für mich war es tatsächlich nicht so problematisch, aber ich kann mich komischerweise an diese Zeit auch gar nicht so richtig erinnern. Also ich kann mich nur daran erinnern, ich kam nach Deutschland, konnte außer Ja und Nein nicht viel sagen und ab irgendeinem bestimmten Punkt konnte ich Deutsch. Aber was genau dazwischen passiert, das weiß ich nicht mehr. So ein bisschen wie so ein dunkles Loch in meinem Kopf.
Verrückt. Cool. Du bist dann in den Knabenchor gekommen, ab dort kenne ich dich auch und ab dort habe ich das so ein kleines bisschen verfolgt, wie du dich gemacht hast und was du gemacht hast. Du warst von Anfang an ein sehr singbegeisterter Junge. Das war irgendwie klar. Und auch jemand mit von Anfang an großer Ausstrahlung und guter Stimme. Du hast dann viele Soli bekommen. Früher oder später. Ich muss immer an Carl Jenkins' Pia Jesu denken.
Ja.
Was du auf einer Konzertreise, glaube ich, öfter gesungen hast.
Ja, das haben wir. Also das war 2011. Da war ich 13 müsste ich gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wurden ein Mitsänger und ich wurden ausgesucht, um bei dem Requiem von Jenkins, quasi in so einem chorsymphonischen Konzert im Volkshaus, was Frau Walter dirigiert hat, ein Pier Jesu, also eine Solostelle zu übernehmen. Das ist mit einer Sopranistin zusammen und mit Orchester. Und deswegen hat Frau Walter dann quasi die Orgelversion davon, die es gibt, übernommen ins normale Programm, mit dem wir ja auch auf Konzerttournee gegangen sind mit dem Knabenchor damals. Ja, ja, das war schon auch eine echt intensive Zeit. Also rein stimmlich. Davon profitiere ich natürlich heute auch noch, weil diese Grundbasis auch an Stimmbildung, die ich im Knabenchor bekommen habe, begleitet mich einfach bis heute. Und ich glaube, ohne diese Zeit wäre meine Stimme wahrscheinlich jetzt nicht so ausgebildet, wie sie jetzt ist.
Trotzdem kam, zumindest habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ne, Singen reicht mir, ich möchte lieber die Position wechseln. Ich möchte auf der anderen Seite stehen.
Tatsächlich, das war irgendwie ein ganz komischer Moment. Sobald ich angefangen habe zu studieren, habe ich einfach gemerkt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, bis heute finde ich das eigentlich auch sehr schade manchmal, dass mich irgendwie die Lust am Chorgesang ein bisschen verlassen hat. Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum, aber ich glaube, es kommt dadurch, dass es einfach diese Arbeit vorne mir so viel Spaß macht, dass es, weiß ich nicht, dass ich mich nicht irgendwie unterfordert fühle im Chor, aber das ist einfach, ich merke, das ist nicht mehr meine Aufgabe, sondern ich gestalte lieber vorne oder leite Proben an oder gebe lieber Tipps, anstatt dass ich selber singe, weil einfach sich das, also mein Interesse hat sich dahingehend einfach verschoben. Und wie gesagt, manchmal finde ich das einfach schade, weil Chorgesang ist eigentlich richtig geil. Und allein dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja auch schon das, warum man es macht, unter anderem. Natürlich die Liebe zur Musik, aber auch gerade, weil es natürlich total cool ist, mit Freunden zusammen zu singen. Das ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, man kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen, wie wenn Leute zusammen gerne Fußball spielen und dann nach dem Fußballspielen noch gerne ein Bier trinken gehen oder so. Oder vielleicht zusammen auch noch außerhalb dieses Fußballturniers oder der Fußballmannschaft noch gern Sachen unternehmen. Und so ist das im Chor eben auch, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen intensiver. Einfach weil man zusammen wegfährt und dann einfach sehr viele, auch viel tiefere Freundschaften entstehen, als man jetzt vielleicht im Normalfall irgendwo anders kriegen würde, weil man sehr viel mehr teilt als nur die Musik. Also nur weil ich nicht mehr gerne im Chor singe, heißt das natürlich nicht, dass ich diese Gemeinschaft nicht immer noch feiere. Also das ist für mich auch das Essentielle, worum es auch, um auf vielleicht eine Brücke zu schlagen zu diesem Thema vorhin mit den Profis und mit den Laien. Ich finde, das ist das immer noch das Essentiellste beim Musikmachen, dass man dabei Freude hat. Und deswegen kann man das finde ich manchmal ein bisschen gefährlich, gerade im Profibereich, wenn man anfängt, sich das anzuschauen, mit welcher Akribität, kann man das sagen? Ist das richtiges Akribie. Deutsch? Ich kann das ja mal drauf schieben, dass ich Ausländer bin. Ne?
Akribie,
mit welcher Akribie manchmal Stücke exerziert werden, in dem Sinne, dass alles perfekt sein muss. Und dass man dann eher die Fehler hört, anstatt zu sagen, okay, das Stück war jetzt nicht perfekt. Das ist das, was mir zum Beispiel am Knabenchor manchmal gefällt. Dass man sagt, ja, das Stück war jetzt nicht perfekt, aber es hatte eben das Herz und es hatte die Tiefe, die es braucht, einfach um das auch zu übertragen, was im Text steht zum Beispiel. Also deswegen finde ich das manchmal gefährlich, wenn man wirklich nur Stücke so angeht, in dem Sinne, es muss jetzt perfekt klingen. Natürlich hat es was unheimlich Reizvolles, auch jetzt, wenn man mit Chören arbeitet, wo man einfach den Anspruch hat, es muss perfekt klingen und es muss alles rein intoniert sein und es klingt natürlich extremst geil. Aber manchmal, das ist mir zum Beispiel in Chorwettbewerben immer mal wieder aufgefallen, wenn man Ensembles hat, wo der Ton extrem rein ist und wo aber sonst nichts passiert. Also das ist keine Schwingung in der Musik, sondern der Ton ist glatt. Da fehlt einfach, ja, da fehlt gleich der Stift runter, ne? Da finde ich, fehlt einfach das Herz. Und das ist der Unterschied manchmal auch zu uns, weil wir singen, natürlich, wir singen die Sachen auch sauber, wir singen sie vielleicht nicht perfekt, aber, und das ist eben das, worauf es ankommt, wir haben Freude dabei. Und ich glaube, das ist auch eins der Sachen, warum wir in den letzten Wettbewerben immer so erfolgreich waren, das Männerchor zum Beispiel.
Jetzt kann man vielleicht dazu sagen, dass der Männerchor des Knabenchors der Jena Philharmonie beim Chorwettbewerb 2014 einen zweiten Preis und 2018 einen dritten Preis ersungen hat. Und 2014 noch einen Sonderpreis für das
beste Volkslied.
Beste Interpretation
und ich meine, des Volkslieds. Das ist ja auch so eine Sache. Du denkst ja als so normaler Mensch, der sich jetzt vielleicht nicht viel mit Chormusik oder generell mit Musik so auseinandergesetzt hat, ja okay, Volkslieder, das ist jetzt da doch irgendwie ein bisschen was Angestaubtes. Ne? Und da hast du da so einen Männerchor mit ganz vielen Leuten, beginnend ab ungefähr 16, 17 bis...
Wir waren auch schon 14, 15-Jährige
ja? dabei, ja. Und die singen eben Volkslied so gut, dass die sagen, wir geben euch den Sonderpreis dafür. Und das finde ich dann schon auch eigentlich stellvertretend dafür, was wir als Knabenchor machen, dass wir auch jungen Leuten einfach die Möglichkeit geben, in Genres reinzugucken, wo sie wahrscheinlich bei Spotify nie im Leben irgendwie gesucht hätten. Ich weiß jetzt, Spotify ist jetzt vielleicht ein prekäres Thema, aber das ist einfach eine weit verbreitete Musik. Also so generell, die Leute, die bei uns singen, haben einfach einen ganz anderen Zugang zu Musik und die gehen einfach zu klassischer Musik ganz anders ab, als jetzt so ein Mensch, der einfach sich nicht damit auseinandersetzt. Nicht, dass das verwerflich ist, aber das finde ich eben auch das Schöne bei uns, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, ganz tolle Stücke kennenzulernen, die vielleicht gar nicht in dem musikalischen Spektrum drin wären.
Auf dem Kreis der Lieben, in duftigem Kreis.
Das war also das Volkslied Frisch gesungen von Friedrich Silcher. Eine Aufnahme von 2014 vom Männerchor des Knabenchors der Jener Philharmonie vom Bundeschorwettbewerb in Weimar hat er damals stattgefunden. Mhm. War ganz schönes Heimspiel. Und wir haben es vorhin kurz gesagt, dafür gab es den Sonderpreis Beste Interpretation eines Volkslieds. Du bist da jetzt vielleicht gar nicht unbedingt der erste Ansprechpartner eigentlich, weil eigentlich müsste ich das Berit Walter fragen. Aber wie interpretiert man ein Lied? Wie geht man das an? Wie macht man das, dass eine Jury dann dasteht und sagt, das ist eine sehr gute Interpretation eines Liedes?
Also es kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt für ein Lied interpretiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nehme, jetzt frisch gesungen, das ist heidengefährlich und man denkt das nicht, weil es ist ein Strophenlied. Und die Gefahr bei einem Strophenlied ist es, dass es sich sehr schnell abnutzt. Also weil es ist vielleicht jetzt für allejenigen, die mit so einem Begriff wie Strophenlied jetzt nichts anfangen können, also die Töne bleiben für jede Strophe gleich, es ändert sich eben nur der Text. Das Dankbare an so einem Volkslied ist zum Beispiel, dass du immer über den Text gehen kannst. Das heißt, du liest dir den Text durch und meistens ist musikalisch auch nicht viel geschrieben. Das heißt, es sind keine wirklich großartigen Lautstärkeänderungen, es sind jetzt keine wirklichen agogischen Sachen eingetragen, wie lang Töne gesungen werden sollen, außerhalb des vielleicht Notenwertes, der jetzt drin steht, oder des Rhythmus, der drin steht.
Den Begriff Agogik musst du vielleicht auch ganz kurz erklären.
Also Agogik beschreibt eigentlich dahingehend, wie man etwas, wie jetzt ganz vereinfacht gesagt, etwas singt. Das heißt, wie jetzt bestimmte Töne gestaltet werden, ob sie jetzt, fangen wir mal bei einem Faktor an, lang oder kurz gesungen oder hart gesungen werden oder eben weich gesungen werden. Also das sind solche Sachen, das kann man alles steuern, A, und B kann man das auch alles unterschiedlich gestalten. Und da kommen wir jetzt wieder zum Text. So ein Volkslied geht immer vom Text aus eigentlich, weil, wie gesagt, musikalisch passiert da jetzt tonlich nicht viel. Es bleibt ja immer gleich. Und wenn man sich jetzt also den Text anschaut, wenn ich jetzt als Dirigent vor so einer Partitur sitze und mir den Text durchlese, dann kommen mir im Kopf schon Ideen, wie könnte man sowas gestalten. Wenn jetzt zum Beispiel der Text heißt, ich singe leise, dann wird man wahrscheinlich als Ensemble jetzt diese Stelle nicht unbedingt laut singen, sondern versuchen, den Text dadurch zu unterstützen, dass man das eben mitmacht. Also ich singe leise, eben leise singen. Oder jetzt zum Beispiel bei einem anderen Volkslied, was wir singen, ich will als Reiter fliegen, wohl in die Blutgeschlacht zum Beispiel. Das ist ja schon ein sehr aussagekräftiger Text, dass man das eben dadurch unterstützt, dass man diese Stelle besonders laut und auch ein bisschen, wie soll man das sagen, hart singt. Also einfach, dass man versucht, den Text, das ist ein bisschen wie wenn man den markiert oder wenn man den unterstreicht. Man unterstreicht das Wichtigste dadurch, dass man das eben gestaltet, dass man die Melodie gestaltet. Bei anderen Stücken, wo wir jetzt vielleicht kein Volkslied sind, steht das tatsächlich auch sehr oft drin. Da stehen eben alle musikalischen Angaben, die wir als Chorsänger, wo wir jetzt gewohnt sind, lauter werden, leiser werden, schneller werden, langsamer werden, solche Sachen, die stehen meistens drin. Und auch wenn sie nicht drinstehen, ist natürlich umso mehr dann die Aufgabe des Dirigenten, Dirigentin, die oder der vorne steht, eben das zu gestalten oder mit dem Chor zu erarbeiten, was wo wann gemacht wird.
Als Komponist, sage ich mal, hat man ja auch eine Vorstellung davon, wie es zu klingen hat. Mhm. Also gerade wenn man es reinschreibt zum Beispiel. Und trotzdem ist es ja dann so, wenn ein Stück von verschiedenen Chören aufgeführt wird, dann klingt es auch unterschiedlich. Das hat ja mit dieser Interpretation zu tun, im Endeffekt, oder?
Das ist tatsächlich auch eine sehr spannende psychologische Sache, weil auch jetzt zum Beispiel in Beobachtungen der Orchestertermine in Jena, wenn unterschiedliche meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen dirigieren, zum Beispiel machen ja manchmal auch zwei Leute dasselbe Stück und es klingt einfach wirklich anders und das liegt unterbewusst an der Person, die vorne steht. Und das ist beim Chor natürlich genauso. Also der Chor reagiert, ich merke das ja auch immer wieder, wenn Berit zum Beispiel dirigiert oder wenn ich dirigiere, dann bringt jeder von uns da unterbewusst und unterschwellig seine eigene Art mit rein und der Chor hat einfach einen anderen Klang. Und das hat auch was damit zu tun, das sind ganz viele unterschiedliche persönliche Komponenten, psychologische Komponenten. Es hat auch was natürlich mit Sympathiewerten zu tun. Jetzt nicht, dass man den einen mehr mag oder den anderen mehr mag, aber einfach auch ein bisschen die Verbindung zu den Menschen. Findet man ihn sympathisch? Findet er einen sympathisch? Kann er dem Chor was übertragen, kann der Chor wiederum auf die Person was übertragen und das ist so ein ständiger Kreislauf. Der Chor gibt einem was zurück und manchmal wird man ja während einer Probe sogar dazu inspiriert, die Interpretation nochmal zu verändern. Weil natürlich sitzt man dann am Schreibtisch und im besten Fall kennt man den Chor sehr gut und weiß, okay, die haben jetzt so viel Luft an der Stelle, die werden wahrscheinlich diese Stelle so singen, also kann ich es wagen, diese Stelle ganz anders zu machen oder wie werden sie darauf reagieren? Und meistens hat man ja im Kopf, wie der Chor dann auch klingt, weil man kennt die Menschen natürlich jetzt im Fall des Knabenchores, hat man dann auch vor allen Dingen manchmal auch tatsächlich Gesichter im Kopf oder wenn ich was für euch komponiere, dann habe ich auch die Stimmgruppe im Kopf, okay, wer sitzt da drin, wie sind die so stimmlich drauf, was kann ich denen jetzt zumuten, wie tief kann ich die singen lassen, wie hoch kann ich die singen lassen. Also das fließt natürlich alles mit in die Interpretation ein und wiederum auch, je nachdem wie der Chor beschaffen ist, klingt er natürlich auch anders. Deswegen klingen Aufnahmen von Stücken auch sehr oft sehr unterschiedlich, einfach weil der Chor entweder anders ist, natürlich gerade bei dem Thema Stimme, ne? Du hast eine Trompete, zwei Trompeten nebeneinander, die klingen meistens, du erkennst sofort, das ist eine Trompete. Aber jetzt bei einem Chor hast du jedes Mal ja andere Menschen drin stehen, die auch eine andere Stimme haben. Also Stimmen sind ja unheimlich vielfältig, auch von ihrer, von der Art her, wie sie klingen, wie sie sich gestalten lassen. Es gibt viele Stimmen, die sind flexibel, manche Stimmen sind nicht so flexibel. Und das zusammenzubringen, ist auch ein bisschen auch eine Frage der Interpretation. Also dass man, das sind alles unheimlich viele Punkte, die man berücksichtigen muss, um einfach nur so ein Volkslied so spannend klingen zu lassen, dass man einen Sonderpreis dafür kriegt. Das gehört schon vieles dazu.
Man merkt, Chor singen ist etwas, wo ganz viele kleine Rädchen ineinander greifen. Und am Ende kommt irgendwie eine große Maschinerie dabei raus.
Definitiv. Und diese kleinen Rädchen sind, das sind Faktoren, die sind sehr schlecht beeinflussbar. Weshalb Chorgesang auch gerade so im Laienbereich immer so ein, auch ein Spiel mit dem Feuer ist. Und das merken wir ja immer wieder, wenn wir auch Programme einstudieren. Ich meine, der Zuhörer, der merkt das ja selten, weil einfach, man, natürlich, man sitzt im Konzert und sieht den Chor, wie er singt. Aber da habe ich tatsächlich auch sehr viele spannende Gespräche in der Vergangenheit immer wieder geführt, dass man mir gesagt hat, ey, das ist richtig krass, wenn man so ein bisschen euren Probenverlauf mitbekommt, wie viel Arbeit in so einem Programm steckt. Jetzt gerade vielleicht auch für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich ins Konzert gehen und sich das einfach nur anhören und auf sich wirken lassen, wie viel mehr Arbeit da drin steckt, vorher die Stücke so hinzukriegen, dass man sie präsentieren kann oder dass man sie so präsentieren kann, wie sich das alle vorstellen. Gerade weil da einfach meistens für so ein Weihnachtsprogramm zum Beispiel auch ein halbes Jahr Arbeit vorausgeht. In dem eben diese ganzen Rädchen zusammenkommen, zum Beispiel jetzt bei einem Laienchor, dass nicht immer alle da sind. Oder dass eben auch gerade bei Laien man sehr oft merkt, wie die Stimmung gerade ist. Das heißt, wenn jetzt nur eine Krankheitswelle durch den Chor geht, dann merkt man das natürlich im Endergebnis auch am Ende einer Probe, in der man vielleicht vorne steht und sich denkt, vielleicht ist heute nicht so viel bei rausgekommen und dann eben immer im Hinterkopf behalten muss, ja. Aber das sind halt eben Laien, die sehr gut singen können, aber eben sehr beeinflusst sind durch alle möglichen Faktoren. Bei den Kindern durch die Schule, bei den Großen durchs Studium, durch die Arbeit. Also Menschen kommen müde in die Probe abends, jetzt wird es auch dunkler im Winter. Das sind alles Faktoren, die kann man selbst nicht beeinflussen, aber muss man eben in die Probe mit einberechnen, weil man dann irgendwie gucken muss, wie man darauf reagiert.
Das Sanctus von Frank Martin haben wir gerade gehört. Auf Wunsch von Nicolas Schmer, der hier heute zu Gast war in der Sendung Stimmen. Vielen Dank dafür. Und du hast mir gerade nebenbei schon gesagt, dass dieses Stück beim Projektchor Refrain auf alle Fälle auch auf dem Programm stehen wird.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ganz kurz zum Schluss. Was steht für dich an, so dieses Jahr auch mit diesem Projekt?
Also dieses Jahr ist voll gespeckt mit ganz vielen Terminen, auch sehr vielen spannenden Terminen. Zum einen freue ich mich einfach auf Refrain. Wir machen eine Repertoire, also so ein Repertoire-Projekt, wo wir einfach gucken wollen, dass wir uns so ein gewisses Sammelsurium an Stücken aneignen, die wir dann zum Beispiel, wenn wir jetzt kurzfristig für irgendein Konzert angefragt werden, das einfach dann singen können. Das heißt, Volkslieder, sowas wird nicht dabei sein, das kommt erst 2024 zum nächsten größeren Projekt, weil wir da einfach wirklich alle brauchen, aber dass wir einfach schauen, dass wir so ein bisschen uns schon als Ensemble immer öfter treffen als jetzt einmal alle zwei Jahre, dass wir einfach gucken, dass wir am Ball bleiben, musikalisch. Und andererseits wird natürlich das Studium sehr viel jetzt auch Anspruch nehmen, gerade Orchestertermine. Ich habe jetzt im Januar Tschaikowskis Violinkonzert mit einer Solistin zusammen in der Orchesterprobe. Das ist auch was ganz Neues. Dann assistiere ich beim Landesjugendchor Thüringen noch ein bisschen mit und habe ein Projekt mit dem Landesjugendorchester Sachsen und mit dem Landesjugendchor Sachsen, wo ich auch assistiere. Also das ist alles. Und natürlich die drei Chöre in Jena, die man nicht vergessen darf, die ja natürlich auch sehr viel Zuwendung brauchen, denen ich auch meine Zuwendung gerne gebe, aber dieses Jahr wird auf jeden Fall musikalisch eins der spannendsten seit langem.
Das ist alles so viel, ich will jetzt gar nicht noch ein Thema aufmachen. Und frag dich deswegen jetzt nicht noch nach dieser Stadt, in der wir hier leben. Du hast eigentlich auch da schon ganz viel über den Knabenchor vorhin gesagt. Mhm. Ich glaube, der steht auch ein bisschen sinnbildlich für diese kurzen Wege und kurzen Beziehungen, die man hier in der Stadt haben kann.
Ja, und die auch super praktisch sind, weil man natürlich ganz viele Menschen durch diese musikalische Arbeit kennt und auch natürlich ganz viele ehemalige Sänger aus dem Knabenchor auch jetzt irgendwo in Positionen sind, die für uns natürlich auch nützlich sind. Siehe Hanni in der Stadtkirche zum Beispiel, das kommt uns natürlich immer sehr entgegen. Also Johannes Schleusner hat bei uns im Chor mal gesungen, singt jetzt auch bei den Octavians und die Octavians sind natürlich auch immer eine Anlaufstelle und das ist alles so, das ist eigentlich sinnbildlich, wie du schon sagtest, für Jena, für kurze Wege, kurze Beziehungen und einfach einen musikalischen Zusammenhalt auch aller Gruppen, die hier in Jena tätig sind. Egal in welcher Sparte, egal ob sakral oder jetzt auch im Pop-Bereich oder so, also da sind einfach immer Menschen, die man kennt und mit denen man sich austauschen kann, beziehungsweise die man auch einfach anfragen kann für Projekte.
Trotzdem noch eine letzte Frage. Wenn du in Bezug auf diese Stadt einen Wunsch hättest, frei hättest, der sich dann umsetzen würde einfach, was wäre das?
Ich würde mir ein ganz, ganz großes Philharmoniehaus wünschen. Ich würde mir ein Philharmoniehaus wünschen, wo sowohl das Orchester als auch die Chöre ihre eigenen Probenräume haben, mit einer guten Ausstattung, mit ihrem eigenen Bereich, mit Garderoben, mit Notenarchiv, mit auch Notenaufbewahrungsmöglichkeiten, einfach damit die Kids nicht ständig ihre Noten vergessen und auch ihre Noten dann auch vor Ort haben. Und das wäre einfach toll, wenn wir in Jena diese Räumlichkeiten hätten, dass wir wirklich auch immer wissen, so eine gewisse Anlaufstelle. Ich glaube, jeder braucht ein Zuhause außerhalb von Zuhause und dass quasi der Chor und das Orchester, die Chöre und das Orchester einfach auch ein Zuhause haben. Ein Raum, wo sie wissen, da sind wir zu Hause, da können wir immer wieder hin.
Danke, Nikolas. Nikolas Schmer war heute in der Sendung Stimmen.